Das Thema klingt jetzt nicht so, als ob ich Sie noch vom Sessel reißen könnte. Ich muss sagen, mich hat das auch schon vor längerer Zeit beschäftigt. Endokrinologische Veränderungen im Alter sind etwas, was sicher in Zukunft auch noch an Bedeutung gewinnt. Es gibt ähnlich wie für Adipositas und für Diabetes, und nur weil mir diese Dias und Folien so wahnsinnig am Wecker gehen, weil sie bei jedem Diabetes- und Adipositas-Vortrag am Anfang gezeigt werden, erspare ich es Ihnen, sage es Ihnen aber trotzdem, dass es genau diese Berechnungen auch gibt, wie die Zunahme von älteren und alten Menschen in den nächsten bis 2050 aussehen wird. Und man geht davon aus, dass sich sowohl die Zahl der über 60-Jährigen als auch der über 80-Jährigen weltweit verdoppeln wird, mehr als verdoppeln wird. Und natürlich in Nordamerika und in Europa die größte Zahl davon beheimatet sein werden. Für die, die nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, weil der Vormittag doch schon weit fortgeschritten ist, erlaube ich mir Ihnen eine kurze Zusammenfassung. Also Sie können dann ein bisschen weg, sich nochmal umdrehen und ein bisschen weiter schlafen, weil das ist schon die Zusammenfassung. Nachdem es heißt, altersabhängige hormonelle Veränderungen und es mir im Wesentlichen um das Alter geht, werden wir im Wesentlichen hier drüber reden. Also das, was sich da vorne tut, was doch zum Teil sehr, sehr massiv ist, werden wir nicht wirklich behandeln, weil dafür die Zeit nicht da ist. Man sieht, dass sich hier sehr viel tut im Alter zwischen 10 und 20 Jahren. Da wird aus den lieben kleinen Kindern, werden auf einmal die Bestien, und das ist nicht nur das Wachstumshormon, das da so hinaufschießt, sondern natürlich auch die Sexualsteroide, die hier eine sicher wesentlich größere Rolle spielen als das Wachstumshormon. Was man aber auch schön sieht, ist, dass nicht diese generelle Regel, dass mit dem Alter alles abnimmt, für die Hormone nicht stimmt. Also es stimmt nicht, wenn man sich das ansieht, und das ist natürlich ein sehr vereinfachtes, sehr grobes Schema. Es gilt nicht für das Thyroxin, also das T4. Es gilt schon gar nicht für das Cortisol, das eine Tendenz hat anzusteigen. Das heißt, diese beiden werden wir zum Schluss nur ganz, ganz kurz streifen, Cortisol und die Schilddrüsenhormone, und uns mit denen beschäftigen, wo ausgeprägte Veränderungen sind. Und nachdem ich nie Gynäkologe werden wollte und es daher auch nicht geworden bin, und obwohl hier die Frauen in der Mehrzahl sind, ist das doch ein Feld, das ich den Gynäkologen überlassen möchte und nicht über den sehr, sehr plötzlichen Abfall von Progesteron und Östradiol in Nordeuropa und in Österreich durchschnittlich im zwischen 53. und 56. Lebensjahr sprechen, sondern mich eben auf das Wachstumshormon und IGF-1 stürzen, natürlich auch auf das Testosteron, das einen ganz anderen Verlauf nimmt als das Östradiol. Und der Name Andropause ist für mich ein rotes Tuch, weil es eigentlich nur zeigt, dass man nicht weiß, wovon man spricht. Wenn man Griechisch gelernt hat, weiß man, dass das überhaupt nichts mit Pause zu tun hat. Und eben auch den Abfall eines anderen Nebennierensexualsteroids, des DHEAs. Hier also beginnend mit jenen, die die stärkste Veränderung, altersabhängige Veränderung haben, das Wachstumshormon. Wie schon gesagt, da vorne werden wir nicht reden, sondern hier irgendwann zwischen 60 und 120 uns darauf beschränken. Und was Sie sehen, ist, dass die Abnahme der Wachstumshormonsekretion ab dem 40. Lebensjahr 14% pro 10 Jahre beträgt. Das ist sehr, sehr massiv. Und wenn ich ganz kurz die Regulation von Wachstumshormon und der Medition seiner Effekte sprechen darf. Wachstumshormon aus der Hypophyse. Viele Wirkungen des Wachstumshormons werden aber über ein Peptid, ein Protein, das aus der Leber produziert wird, den Insulin-like Growth Factor 1, früher auch Somatostatin C oder Non-Suppressible Insulin-like Activity bezeichnet, werden eben über dieses IGF-1 mediiert. Wachstumshormon hat auch lipolytische Eigenschaften. Und das, was man seit ungefähr 20 Jahren weiß, aber wo wir auch nicht eingehen, weil wir nicht genau wissen, welche Rolle Ghrelin, ein Hormon aus dem Magen, das eigentlich gefunden wurde, weil es Wachstumshormonfreisetzung stimuliert, aber die wichtigere Wirkung im Bereich des Hypothalamus die Appetitregulation ist. Also das lassen wir auch weg. Wir beschränken uns auf Wachstumshormon und IGF-1. Und was auch ganz wesentlich ist, Wachstumshormon ist kein sehr glücklich gewählter Name, weil Wachstumshormon, Somatotropin, bei Erwachsenen auch von großer Bedeutung ist. Wir werden das gleich dann zusammenfassen, was man hier sieht. Nicht nur Wachstumshormon, sondern eben auch jener Faktor in der Leber, das IGF-1, also Insulin-like Growth Factor 1, der die meisten oder sehr viele der Wirkungen von Wachstumshormon mediiert und im Gewebe wahrscheinlich auch das Wesentlichere als Wachstumshormon ist, nimmt ebenfalls mit dem Alter sowohl bei Frauen als auch bei Männern ab. Und wenn man sich das anschaut, was macht Wachstumshormon und was sind die Symptome des Wachstumshormonmangels, sehen Sie, dass es eine Abnahme der Muskelmasse ist, dass es eine Zunahme der Fettmasse, Abnahme der Knochendichte, eine Zunahme der kardiovaskulären Erkrankungen, eine Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit und damit verbunden eben auch eine Abnahme der Lebensqualität und auch soziale Isolation hervorruft, Wachstumshormonmangel. Und wenn man sich jetzt darüber legt, wie sind die Symptome vom Altern, sehen Sie, dass sich das sehr, sehr weitgehend deckt mit der Abnahme der Muskelmasse, Zunahme der Fettmasse, Abnahme der Knochendichte. Also sehr, sehr weit Überlappung. Und es ist nicht nur das Alter, sondern auch der prozentuelle Anteil des Körperfetts bestimmt ebenfalls sehr wesentlich die Wachstumshormonsekretion. Und Sie sehen, dass adipöse Menschen wesentlich geringere Wachstumshormonproduktion haben als normalgewichtige. Das ist aber alles nicht ganz so einfach, wie es ausschaut, weil langes Leben von vielen, vielen Dingen abhängig ist. Und gerade Wachstumshormon und IGF-1, das einen ähnlichen oder denselben Signaltransduktionsweg hat wie Insulin, durchaus die Produktion oder über den mTOR-Mechanismus das Altern und die Kurzlebigkeit begünstigen. Umgekehrt FOXO, dass wenn das blockiert wird, eben mit längerem, ebenfalls mit kürzerem Leben und vermehrter Apoptose verbunden ist, ebenfalls beeinflusst, sieht man, dass nicht alle Wirkungen von Wachstumshormon auch tatsächlich erwünschte Wirkungen sind und dass man sich sehr gut überlegen muss, was man tut und wann man es tut. Das war eine 1990 publizierte Studie. Sie wissen, dass synthetisches Wachstumshormon erst seit 1985 zur Verfügung steht. Bis dahin ist es aus Hypophysen von Verstorbenen gereinigt und gewonnen worden mit der Gefahr der Übertragung von Prionenerkrankungen. In Österreich Gott sei Dank nicht, aber in Frankreich und in Großbritannien durchaus ein großes Problem. In Österreich hat es das nicht gegeben. Seit dem synthetisch hergestellten und verfügbaren ist das kein Problem mehr. Und was man hier, das war eine sehr kleine Studie, aber sehr, sehr prominent publiziert im New England Journal of Medicine, waren nur 12 Patienten, die behandelt wurden. Und was man gesehen hat, ist, dass man durch die Therapie mit Wachstumshormon sehr wohl einige der mit dem Alter verbundenen Symptome, und das waren Patienten, oder das waren nicht, eben nicht Patienten, sondern es waren Probanden zwischen 60 und 80 Jahre mit nicht sehr niedrigen IGF-1-Werten, sondern niedrigen IGF-1-Werten, die behandelt wurden mit einer doch hohen Dosis von Wachstumshormon, und die IGF-1-Werte in dem Bereich von jungen Erwachsenen gehoben wurden. Und was man sieht, ist, dass hier es zu einer Zunahme, zu einer signifikanten Zunahme der Muskelmasse, also der fettfreien Masse, Abnahme der Fettmasse gekommen ist, dass es, obwohl es nur eine Behandlungsdauer von einem halben Jahr war, es zu einer Zunahme der Knochenmineraldicke gekommen ist und nicht signifikant auch die Hautdicke zugenommen hat. Hormone sprechen auch untereinander, und was man hier sieht, das sind wieder auf der linken Seite sind das jüngere Patienten, jüngere Probanden, auf der rechten Seite ältere Probanden, die waren alle gesund. Sie sehen die Jüngeren zwischen 20 und 40, die Älteren zwischen 60 und 82, und die haben über 3 Wochen entweder wöchentlich 100 Milligramm Testosteron-Enantat oder 200 Milligramm. 200 Milligramm ist eine sehr, sehr hohe Dosis, die auch bei vollkommenem Testosteronmangel supraphysiologisch ist. Und was man gemessen hat, ist die Wachstumshormonsekretion. Was man sieht, ist, dass bei jungen, gesunden Menschen sich Testosteron nicht sehr, sehr stark auswirkt auf die Wachstumshormonsekretion, bei älteren Menschen, wo die Testosteronkonzentration niedrig sind, aber allein durch die Gabe von Testosteron, die Freisetzung von Wachstumshormon, die ja nicht kontinuierlich ist, sondern pulsatil gesteigert wird. Und das ist, hier besteht ein sexueller Dimorphismus, dass bei Männern auch IGF-1 gesteigert wird, neben der Wachstumshormonproduktion und der Anzahl der Pulse, also jener Phasen, wo Wachstumshormon freigesetzt wird. Die basale Konzentration bei Frauen aber unbeeinflusst bleibt und IGF-1 abnimmt. Und das ist eine wesentlich größere Studie, wieder nur über ein halbes Jahr. Und was hier gemacht worden ist, dass bei gesunden Menschen, die zwischen 65 und 88 Jahre alt waren, Männer und Frauen, auf der linken Seite immer die Frauen, auf der rechten Seite die Männer, sowohl also entweder Placebo oder eine Hormonersatztherapie, also Sexualsteroide, bei den Frauen transdermales Östradiol und Methoxyprogesteronacetat und bei den Männern wiederum 100 Milligramm Testosteron Enantat. Und was Sie hier sehen, oben ist die fettfreie Masse. Und Sie sehen, dass die zunimmt, aber nicht signifikant. Nur wenn sowohl bei den Frauen eben eine Hormonersatztherapie mit Östrogen-Gestagen und Wachstumshormon gegeben wird, und die Wachstumshormondosis war stattlich, also die war doch sehr, sehr hoch, und dass bei Männern allein die Gabe von Wachstumshormon zu einer signifikanten Zunahme der Muskelmasse, also der fettfreien Masse, geführt hat, die noch höher war, wenn es in der Kombination mit Testosteron gegeben wurde. Und spiegelbildlich dazu die Abnahme der Fettmasse, die eben das Spiegelbild der Muskel- oder fettfreien Masse darstellt. Was enttäuschend ist und was die meisten Studien gezeigt haben, wurscht, ob es mit Wachstumshormon oder mit Sexualsteroiden, es gibt einen ganzen Hut voll, und das Problem aller dieser Studien war immer, dass es viel zu kurz gegeben wurde, um ein wirklich endgültiges Bild zu haben. Aber wenn man sich hier einmal auf die linke Seite Veränderungen der Kraft, und das wurde am Oberarm gemessen, hat die Gabe von der Hormonersatztherapie oder Wachstumshormon alleine und auch die Kombination von beiden bei Frauen überhaupt keine Wirkung. Bei Männern hat ebenfalls, wenn es nur die Sexualsteroide, also nur das Testosteron gegeben wurde oder nur das Wachstumshormon, keinen signifikanten Anstieg, nur die Kombination von beiden. Und wenn man sich als Leistungsfähigkeit die maximale aerobische Kapazität ansieht, sieht man wiederum, dass bei Frauen es wohl zu einem Anstieg, der aber nicht signifikant war. Und die Gruppe war doch groß, nicht? Das waren 131 Menschen, die hier untersucht wurden. Und nur bei den Männern die Kombination von Wachstumshormon und Testosteron zu einer Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, ausgedrückt als maximaler Aerobenkapazität, geführt hat. Den ersten Teil, also Wachstumshormon, darf ich zusammenfassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass ein Wachstumshormonmangel korrigiert gehört. Das ist überhaupt keine Frage aufgrund der negativen Veränderungen bei Wachstumshormonmangel auf die Körperzusammensetzung, aber auch kardiovaskulären Risikofaktoren. Es gibt Hinweise, dass auch die Mortalität erhöht ist bei Wachstumshormonmangel. Nach wie vor besteht aber keine Indikation, wenn kein Wachstumshormonmangel vorliegt, und dass sich daran sehr, sehr viele nicht halten, ist in einer Publikation im Journal of the American Medical Association sehr schön gezeigt worden, dass, obwohl die Empfehlungen anderslautend sind von allen, vom National Institute of Aging, vom Federal Trade Commission und den vielen anderen wissenschaftlichen Gesellschaften, dass trotzdem, also der Markt hat, und das ist vor 2010 noch gewesen, 1,2 bis 2 Milliarden Dollar weltweit, und Mary Lee Wentz hat damals die Schätzung ausgesprochen, dass wahrscheinlich 30% davon, das ist eine weite Unterschätzung in Amerika, ist das sicher wesentlich höher, eben nicht gemäß den Indikationen, die von der FDA, also von der Food and Drug Administration vorgesehen sind, gegeben werden. Als nächstes das Testosteron, hier altersabhängig, und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, sind hier eben in Dezennien 60 bis 70, 70 bis 79, und was man sieht, ist, dass wenn man sich das Gesamttestosteron ansieht, dass es zu einem kontinuierlichen Abfall mit dem Alter kommt, der aber gering ist. Also deshalb ist über Andropause zu reden Unsinn. Es ist 1% pro Jahr, aber es ist das nicht alleine, weil das Wesentliche, das Globulin, das Testosteron bindet, das Sexualhormon bindende Globulin, mit dem Alter zunimmt und daher das bioverfügbare oder das freie Testosteron, also jener Teil vom Testosteron, das tatsächlich wirksam ist, genauso wie bei den Schilddrüsenhormonen, stärker abnimmt als dieses 1% pro Jahr. Nichtsdestotrotz hat die überwiegende Mehrzahl der Männer im 9. Lebensjahrzehnt Serum-Testosteron-Konzentrationen, die im Referenzbereich auch von Jungen liegen. Und es gibt eine sehr, sehr große Studie, die noch immer läuft. Das ist die European Male Aging Study. Und LOH steht für Late Onset Hypogonadism, also für Hypogonadismus im Erwachsenenalter, der eben definiert ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Symptome dabei sein müssen. Also es genügt nicht die niedrige Serum-Testosteron-Konzentration, sondern müssen auch Symptome dabei sein, und dass das durchaus nicht ein sehr, sehr häufig gefunden wird. Hier noch einmal kurz dargestellt, der wesentliche Teil von Testosteron ist an das sexualhormonbindende Globulin gebunden, hohe Affinität, niedrigere Affinität, Albumin und 2% frei, und weil das ist das, was auch tatsächlich wirksam ist, aufgrund der niedrigeren Affinität von Albumin, ist das bioverfügbare Testosteron im Gegensatz zum Gesamttestosteron und dem freien Testosteron. Sie können das mittlerweile, haben Sie, wenn Sie es bestimmen und das SHBG, also das sexualhormonbindende Globulin, dazu bestimmen, rechnen Ihnen nahezu alle, also haben Sie am Ausdruck von fast allen Labors auch das bioverfügbare Testosteron. Sie können auch auf diese Homepage gehen und Albumin, SHBG und Testosteron eingeben und kriegen dann ausgerechnet das bioverfügbare oder das freie Testosteron, weil man sagen muss, dass die Laborbestimmungsmethoden für das freie Testosteron nicht überragend gut sind. Wenn man sich das anschaut, das überlappt sich wieder zu einem guten Teil mit jenen Symptomen, die beim Wachstumshormonmangel angeführt worden sind. Eben Testosteron ist ein anaboles Hormon, das ist nicht, hat, würde ich sagen, beschränkten Neuigkeitswert, aber es macht wieder genau dasselbe. Wenn es fehlt, kommt es eben zu einer Abnahme der Muskelmasse, Zunahme der Fettmasse, Abnahme der Knochendichte und der körperlichen Leistungsfähigkeit, auch zur Anämie und natürlich auch zur Abnahme von Libido und Potenz. Es gibt einen ganzen Hut voll Fragebögen, wozu die eigentlich gut sind, weiß ich nicht. Ich habe es hier aufgrund der Beschränkung der Zeit nicht mitgebracht. Die haben eine sehr geringe Spezifität. Wenn man da Hypothyreose eingibt oder wenn man Hypocortisolismus, also Nebenniereninsuffizienz hineingibt, kriegt man genau dieselben Ergebnisse mit Testosteronmangel. Aus meiner Sicht haben die geringen Wert. Man sollte durchaus zum Äußersten schreiten und riskieren, mit dem Patienten auch zu sprechen. Und es sind ja ganz wenige Symptome, die zu hinterfragen sind, um den Verdacht auf einen Testosteronmangel zu lenken. Und das ist eben verminderte Libido, verminderte Potenz und verzögerte Ejakulation, wie hier angeführt. Und was man machen soll als Screening-Test, nicht gleich die ganze Palette, sondern als Screening-Test ist das Gesamttestosteron durchaus sehr gut geeignet. Wenn das niedrig ist, eben zusätzlich das SHBG und das Albumin, um das bioverfügbare Testosteron zu bestimmen und um auszuschließen, dass es möglicherweise eine sekundäre Ursache hat, auch das hypophysäre Hormon, das in den Leidigzellen die Produktion von Testosteron stimuliert, eben das luteinisierende Hormon und auch Prolaktin, weil es eben selten auch prolaktin-produzierende Tumore dafür verantwortlich sein können, dass zu wenig Testosteron produziert wird, weil eben sowohl hypothalamisch als auch hypophysär die Achse beeinträchtigt wird. Die früheren Studien, die eben gezeigt haben, dass Testosteron bei älteren, alten Menschen sehr niedrig ist, sind auch darauf zurückzuführen, dass auch Testosteron tageszeitliche Schwankungen hat bei Leuten, die man in Altersheimen und viele dieser in Amerika durchgeführten Aging Studies wurden in Pensionisten-Altersheimen durchgeführt. Da wurde die Blutabnahme zum Mittag oder am Nachmittag gemacht und da ist einfach die Serum-Testosteron-Konzentration niedriger. Und ganz grob gesprochen kann man sagen, dass man jedenfalls erwarten kann, dass Personen, die einen sehr niedrigen, Männer, die einen sehr niedrigen Serum-Testosteron-Konzentration haben, von einer Therapie profitieren werden und dass die Symptome natürlich nicht hundertprozentig spezifisch sind. Also Libidoverlust, Impotenz kann natürlich viele andere Ursachen haben. Und bei Werten bis 3,5 Nanogramm pro Milliliter ist es durchaus einen Therapieversuch wert. Also wichtig, immer fragen, gibt es Symptome, dann die Diagnose, Kontraindikationen sind zu beachten, wobei das Prostatakarzinom nicht mehr diesen Stellenwert hat, wenn es kein aktives ist, wenn das ein behandeltes ist, hat das nicht mehr diesen Stellenwert. Mammakarzinom ist bei Männern ohne dies selten, nimmt zwar ein, wird häufiger, ist aber nach wie vor selten und als, insbesondere als Nebenwirkung muss man auf die Polyzytämie achten, auch bei, auf die obstruktive Schlafapnoe. Das ist etwas, was ganz, ganz rezent publiziert worden ist, weil nach wie vor Testosteron sowie Wachstumshormon ziemlich großzügig verstreut wird und nach wie vor nicht gesichert ist, was es für Langzeitwirkungen hat. Und es macht ja keinen Sinn, das kurz zu geben, wenn man der Meinung ist, der Mensch braucht das, sondern das wäre eine lebenslange Therapie. Und deshalb hat das National Institute of Medicine bereits knapp nach 2000 gesagt, wir brauchen endlich Sicherheit und wir müssen Studien machen, die das untersuchen. Und das ist jetzt vor 3 Wochen wiederum im New England Journal of Medicine publiziert worden. Es ist dabei die sexuelle Funktion, die körperliche Leistungsfähigkeit und die Stimmung untersucht worden von Menschen. Das waren gesunde Menschen, die niedrige Serum-Testosteron-Konzentrationen gehabt haben. Und was man eben gefunden hat, wenn man die behandelt hat und die Serum-Testosteron-Konzentrationen in Werte gebracht hat durch Verabreichung von einem Testosteron als Gel in den Bereich von 19- bis 40-Jährigen, hat es einen moderate, also einen mäßigen, geringgradigen Effekt auf die sexuelle Funktion gehabt, etwas Effekt auf die Stimmung und depressive Symptome, aber keine Wirkung auf die Vitalität und körperliche Leistungsfähigkeit. Und man muss sagen, das war wiederum nur eine Studie, das war wiederum nur ein Jahr in einer einigermaßen physiologischen Dosierung. Und obwohl das, ich glaube, es waren 700 Menschen, die behandelt wurden, kann man trotzdem noch nichts über die Nebenwirkungen sagen, die doch bei der Gruppe, die behandelt worden ist, vermehrt aufgetreten ist. Ganz kurz, wie angekündigt, noch zu Cortisol und den Schilddrüsenhormonen. Aus einer Studie in Süddeutschland, Querschnittstudie, wieder der Abfall von Testosteron mit dem Alter und im Gegensatz dazu der geringe Anstieg, man kann auch sagen, dass es mehr oder minder gleich bleibt, der Serum-Cortisol-Konzentrationen, und das wurde auch in einer anderen, in einer sehr großen, in Amerika durchgeführten Aging-Study von Männern und Frauen, 1500 Menschen auf der linken Seite, das Steroid, das männliche Sexualsteroid der Nebennierenrinde, das DHEA, das mit dem Alter abnimmt, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, und auf der rechten Seite im Gegensatz dazu eben bei diesen fast 1600 Menschen bis zum 90. und über das 90. Lebensjahr hinaus die geringe Zunahme der Serum-Cortisol-Konzentrationen. Und wenn man sich das ansieht, und ich habe es hier noch einmal zusammengefasst, beim Alter die Abnahme der fettfreien Masse, die Abnahme der Muskelkraft, die Zunahme der Fettmasse, die Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit und Abnahme der Insulinsensitivität. Wenn man sich jetzt die altersabhängigen Veränderungen von Hormonen ansieht, sieht man, dass das weitgehend sich deckt. Wir haben das gesehen für Wachstumshormon. Sie sehen, das ist eine hundertprozentige Übereinstimmung. Wir haben das für Testosteron und DHEA gesagt und gesehen. Cortisol nimmt im Alter zu, und Sie sehen, dass diese Zunahme, wenn überhaupt, ebenfalls mit Veränderungen in der gleichen Richtung, also unerwünschten Veränderungen, verbunden ist. Bei Östradiol, der Abnahme der Östrogene, ist dies nicht so ausgeprägt. Ganz kurz noch zur Schilddrüsenfunktion. Mit dem Alter nimmt die Sekretion von TSH, also vom thyroideastimulierenden Hormon, ab. Wahrscheinlich auch, aber das ist in der Peripherie nicht wirklich zu messen, die Aktivität des Hypothalamus mit verminderter Sekretion von Thyrotropin-Releasing-Hormon. Und warum bleibt T4 im Wesentlichen unverändert, wenn es weniger TSH gibt? Das ist darauf zurückzuführen, dass eben vermindert es zur Deiodinierung kommt, und damit T4 zwar gleich bleibt, aber wenn weniger deiodiniert wird, gibt es eben weniger T3, und das sind hier auch zusammengefasst die Veränderungen, die nicht sehr, sehr ausgeprägt sind im Alter. Also T4, Thyroxin bleibt unverändert, Triiodthyronin nimmt gering ab, ebenso wie thyroideastimulierendes Hormon. Was schon gesagt wurde, ist, dass die Inzidenz von Schilddrüsenhormon Überfunktion als auch Unterfunktion trotzdem zunimmt, aber dass das eben zurückzuführen ist, einerseits auf die Bildung von Knoten, andererseits auf die Autoimmunerkrankungen in beiden Richtungen. Und was der Dr. Scherer schon erwähnt hat, die subklinische Hypothyreose, das war in diesen Leitlinien, die er gezeigt hat, sehr schön dargestellt. Die subklinische Hypothyreose sollte man sich insbesondere bei älteren und sehr alten Patienten sehr genau überlegen, ob man sie behandelt, eben aufgrund des Risikos für Vorhofflimmern, wohingegen auch die Hyperthyreose, die subklinische Hyperthyreose behandelt werden sollte. Das ist jetzt die zweite Zusammenfassung und ich habe gesagt, ich hole sie hier noch einmal ganz kurz zurück, weil das ist das, was ich jetzt ziemlich lang ausgebreitet habe. Hormone mit ausgeprägten altersabhängigen Veränderungen sind Östradiol zwischen 53 und 56. Lebensjahr, bei den meisten Frauen sehr plötzlicher Abfall, eben viel stärker ausgeprägt als der kontinuierliche Abfall von Testosteron bei Männern, bei beiden Geschlechtern, der Abfall von Dehydroepiandrosteron, dem Sexualsteroid aus der männlichen Sexualsteroid aus der Nebennierenrinde, stark ausgeprägt, auch der Abfall von Wachstumshormon und Insulin-like Growth Factor, ohne ausgeprägte altersabhängige Abnahme die Schilddrüsenhormone und Cortisol. Und das Grundprinzip jeder Hormontherapie sollte sein, dass man die Natur so gut wie möglich nachahmt. Das beinhaltet das Alter, das beinhaltet die Dosis und bei manchen Hormonen auch die Berücksichtigung der Tagesrhythmik. Wachstumshormon zum Beispiel sollte man, wenn, dann am Abend geben, weil unter physiologischen Bedingungen die Wachstumshormonsekretion auch in der Nacht am größten ist. Ich hoffe, es ist mir zwar gelungen, sie wieder zurückzuholen, aber ich würde Ihnen trotzdem gerne noch dieses hier mitgeben, was ich auch ziemlich ausgebreitet habe. Anti-Aging-Medizin ist etwas, was sehr verbreitet ist. Ich habe Ihnen dazu die Folie von Amerika gezeigt. Das gilt auch für uns. Viele Menschen verdienen damit Geld, ohne wirklich sehr darauf Rücksicht zu nehmen, ob das, was sie machen, auch tatsächlich abgesichert sind. Die von den heute behandelten Substanzen sind dies im Wesentlichen im Wachstumshormon DHEA und Testosteron. Man muss sagen, dass die Effekte dieser Therapie als Anti-Aging-Therapie meistens sehr, sehr limitiert sind und dass wir weder beim Wachstumshormon noch beim Testosteron noch beim DHEA wissen über die Langzeitfolgen einer solchen Therapie. Danke vielmals.